Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen guten Morgen wünscht Christian Röther. Der Weltkirchenrat hat den russischen Krieg in der Ukraine scharf verurteilt, nennt ihn einen illegalen und nicht zu rechtfertigenden Feldzug. Aber der Weltkirchenrat will die russische orthodoxe Kirche nicht ausschließen. Mit diesem Thema starten wir gleich in die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dann schauen wir in die arabische Welt. Dort wird ein neuer Disney-Film in mehreren Ländern nicht gezeigt, weil sich in dem Kinderfilm zwei Frauen küssen. Und wir tauchen ein in die islamische Geschichte der Iberischen Halbinsel. Schön, dass Sie dabei sind. Der Ökumenische Rat der Kirchen wird oft vereinfacht Weltkirchenrat genannt. Am vergangenen Wochenende hat er sich in Genf getroffen. Dabei hat er einen neuen Generalsekretär gewählt, den südafrikanischen Theologen Jerry Pillay. Ab Januar soll er das Amt übernehmen. Den Mitgliedskirchen des Weltkirchenrats gehören knapp 600 Millionen Menschen an. Die katholische Kirche ist nicht dabei, aber evangelische Kirchen und auch orthodoxe, unter anderem die russische orthodoxe Kirche. Die steht ja wegen des Krieges in der Ukraine massiv in der Kritik. Der Weltkirchenrat hat aber beschlossen, sie nicht auszuschließen. Mehr dazu von Katrin Hondel.
Es stand einiges auf dem Programm beim Zentralausschuss des Weltkirchenrats. Es war das erste Treffen nach langer Corona-Pause. Die Wahl eines neuen Generalsekretärs zum Beispiel hatte mehrmals verschoben werden müssen. Das wirklich heikle Thema des Treffens in Genf aber war ein anderes weltkirchliches Schwergewicht. Kyrill der Erste, Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, der Kirche mit den meisten Gläubigen im Weltkirchenrat. Kyrill gilt als einer der engsten Vertrauten von Putin. Den russischen Angriffskrieg unterstützt und rechtfertigt er offen. Manche nennen ihn Putins Lobbyisten in der Kirche. Die Unionskirche Schwedens forderte im Weltkirchenrat deshalb Sanktionen gegen den Patriarchen. Und die Schweizer Protestanten verlangten, den Ausschluss der russisch-orthodoxen Kirche zu prüfen. Doch der Weltkirchenrat verurteilt zwar den russischen Krieg in der Ukraine, die russisch-orthodoxe Kirche aber möchte er als Mitglied behalten, erklärt der neu gewählte Generalsekretär, der südafrikanische Theologe Jerry Pillay. Es ist die richtige Entscheidung, sagt er, die russisch-orthodoxe Kirche nicht auszuschließen, sondern den Dialog mit ihr zu suchen. Wir brauchen einen fruchtbaren Dialog und müssen die Perspektive und Ansichten der russischen Kirche verstehen. Mit ihnen zusammenzuarbeiten ist sehr wichtig, um diese besondere Situation zusammen zu überstehen. Im Weltkirchenrat ist diese Haltung offenbar Konsens. Auch die evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz, die beantragt hatte, die Suspendierung der russisch-orthodoxen Kirche zu prüfen, ist einverstanden. Pfarrer Serge Fournereau vertritt die Schweizer Protestanten im Zentralausschuss des Weltkirchenrates.
Eine Suspendierung hätte natürlich den Dialog dermaßen erschwert, dass er eigentlich gar nicht mehr hätte stattfinden können. Das wurde uns auch klar gesagt, wenn Suspendierungsantrag wirklich bearbeitet wird, dann sind die Türe geschlossen. Und das war nicht die Intention dieser Motion in unserer Synode.
Auf Dialog hoffen die Verantwortlichen im Weltkirchenrat nun Ende August in Karlsruhe, bei der Vollversammlung des Internationalen Kirchenbundes. Dort habe man sowohl die russisch-orthodoxe Kirche von Patriarch Kirill eingeladen, als auch die ukrainische orthodoxe Kirche. Die hatte vor Russlands Angriffskrieg sehr enge Beziehungen zu den russisch-orthodoxen. Sie unterstand sogar dem Moskauer Patriarchat und strebt jetzt nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Beim großen ökumenischen Treffen in Karlsruhe will der Weltkirchenrat nun erreichen, dass sich die beiden Kirchen wieder annähern. So der brasilianische Pastor Odaya Pedroso Mateus, stellvertretender Generalsekretär des Weltkirchenrats. Es ist nicht das erste Mal, sagt er, dass der Weltkirchenrat der orthodoxen Familie einen Ort anbietet, um in Konflikten von Isolation zu Versöhnung zu gelangen. Wir freuen uns, dass sich diese Gelegenheit erneut anbietet, dass dank des Weltkirchenrates schwierige Themen, die die orthodoxe Familie spalten, angesprochen werden und hoffentlich zu Versöhnung und Einigkeit gefunden werden kann. Das ist das Thema der Versammlung in Karlsruhe.
Reconciliation and unity, because this is the topic of the assembly in Karlsruhe.
In Karlsruhe trifft sich ab Ende August der Ökumenische Rat der Kirchen zur weltweiten Vollversammlung. Die tagt übrigens nur so ungefähr alle 8 Jahre. Aus Genf war das Katrin Hondel. Lightyear, so heißt der neue Film aus dem Hause Disney. Vor ein paar Tagen ist er in die Kinos gestartet, allerdings nicht in einigen arabischen und asiatischen Ländern. Der Grund? Der Kinderfilm ist einigen islamischen Autoritäten zu queer, weil sich im Film 2 Frauen küssen. So heißt es aus der einflussreichen Al-Azhar-Universität in Kairo. Durch Szenen wie diesen Kuss würde Homosexualität gefördert. Christian Buttgereit fasst die Debatte zusammen.
Noch bevor die Titelmusik von Lightyear in irgendeinem Kino der Welt erklang, wurde im in Katar beheimateten Fernsehsender Al Jazeera in Videoschalten durch die arabische Welt aufgeregt über den Film diskutiert. Wobei die Meinungen nicht besonders weit auseinandergingen. Die prominente Schauspielerin und Synchronsprecherin Salwa Adel Wahab zum Beispiel zeigte sich geschockt.
Was ich sagen kann, ist, dass so etwas sehr, sehr gefährlich ist für die Kinder und deren empfindliche Seelen. Wir zerstören die Unschuld der Kinder und das ist eine Gefahr für deren Entwicklung.
Ob das nun ein Teil der Mission des tragischen Helden und Raumschiffpiloten Buzz Lightyear ist? Wohl kaum.
Komm schon, komm schon!
Brauchen Sie meine Hilfe?
Negativ.
Sind Sie sicher?
Ich bin Buzz Lightyear. Ich bin mir immer sicher.
Oh nein.
Die Erziehungsexpertin Sohar Tabal plädierte bei Al Jazeera an die Verantwortung der Eltern. Kinder dürften durchaus tolerant erzogen werden, doch alles habe seine Grenzen.
Ich respektiere, wenn jemand beispielsweise eine andere Meinung hat als ich. Ich erziehe meine Kinder auch dahingehend, Menschen anderer Rasse und Hautfarbe oder aus anderen sozialen Schichten zu respektieren. Aber wenn es um etwas geht, das gegen unsere Natur oder gegen unsere Normen und Traditionen ist, dann muss ich dem Kind den rechten Weg weisen.
Im Fall der Disney-Produktion Lightyear dürfte das nicht nötig werden, denn 14 Länder wollen den Film erst gar nicht zeigen. Der Computeranimationsfilm erzählt die Geschichte des bereits aus Toy Story bekannten Weltraumhelden Buzz Lightyear, der irgendwie aus der Zeit gefallen ist und den gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr richtig hinterherkommt. So gesehen eine Parallele zu jenen, die den Film wegen der Kussszene zwischen 2 weiblichen Zeichentrickcharakteren tabuisieren. Dabei ist der Kuss des Anstoßes nur ein kurzer Schmatzer im Film. Ursprünglich hatte Disney die Szene aus dem Film herausgeschnitten, um ihn auch in muslimischen Ländern zeigen zu können, nach Protesten der Belegschaft aber wieder eingefügt. Zu Recht, meint der Schauspieler und Disney-Podcaster Dwayne Tan. Dieser Kuss ist sehr wichtig, um zu verstehen, was dem Helden Lightyear im Leben fehlt. Deshalb sagt Disney, der Film kann nur als Ganzes gezeigt werden. Wenn einige Länder meinen, sie könnten den Film nur zeigen, wenn die Szene herausgeschnitten wird, dann wird es den Film dort eben nicht zu sehen geben. Unter anderem in Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait, dem Libanon, Oman, Katar und Syrien. Eltern, die bereits in Chatgruppen ihre Sorgen vor einer sexuellen Orientierungslosigkeit ihres Nachwuchses teilten, dürften erleichtert sein. Die religiösen Sittenwächter sowieso. Laut dem Internetportal Allmonitor sehen höchste religiöse Stellen einen, so wörtlich, systematischen teuflischen Plan zur Normalisierung der Homosexualität in muslimischen Gesellschaften. Zum Beispiel durch Filme wie Lightyear.
Lasst uns die Mission beenden.
Für den Disney-Konzern ist die Diskussion um Lightyear durchaus ärgerlich. Erst am 8. Juni startete er seinen Kanal Disney Plus in 16 Ländern im Nahen Osten und Nordafrika. Das Ziel, nach Netflix 2. größter Streaming-Anbieter in der Region zu werden.
Ich habe einen Plan und ich habe ein Team.
Doch nicht nur Lightyear schürt die Angst der Machthaber in vielen Staaten vor anderen sexuellen Orientierungen. Selbsternannte, gottgesandte oder gewählte Wächter von Sitte und Moral, viele sehen auch bei den Farben der Regenbogenflagge rot. So wurde aus Syrien berichtet, dass hunderte Kinderdrachen in Regenbogenfarben beschlagnahmt wurden. Auf dem Twitter-Account der Regierung von Saudi-Arabien ist zu sehen, wie Mitarbeiter des Handelsministeriums in traditionellen Gewändern in einer Shopping-Mall verschiedene Waren aus dem Verkehr ziehen, bevor diese ihre, nach offizieller Ansicht, giftige Botschaft aussenden können. Wir stellen Verstöße gegen die öffentliche Moral sicher. Eindeutige sowie diese, aber auch angedeutete wie das hier. Dabei wird zunächst auf ein Set künstlicher Fingernägel in Regenbogenfarben gezeigt und dann auf die entsprechende Kartonverpackung. Die Diskussion um Lightyear und andere Angriffe auf die Moral. Es gibt Beobachter, die glauben, dass manchen Regierungen in der Region diese Themen gerade recht kommen, um abzulenken von steigenden Brot- und Spritpreisen und möglichen Impulsen, dagegen auf die Barrikaden zu gehen.
Christian Buttgereit über das Verbot eines neuen Disney-Films in einigen islamisch geprägten Ländern. In China wird dieser Film übrigens wahrscheinlich auch nicht zu sehen sein. Auch dort soll es Zensurwünsche geben. Al-Andalus, das ist der arabische Name für weite Teile des heutigen Spanien und Portugal, für die Zeit, als die iberische Halbinsel von muslimischen Herrschern regiert wurde. Diese Herrschaft dauerte fast 800 Jahre, beinahe das gesamte europäische Mittelalter hindurch, und sie endete im Jahr 1492. Das ist jetzt also auch schon über 500 Jahre her. Trotzdem sind in Spanien und Portugal noch viele Spuren zu finden der einstigen islamischen Emirate und Kalifate. Aber ist dieses Erbe auch noch spürbar und welche Rolle spielt es für das Zusammenleben der Religionen in Andalusien heute? Vanja Budde und Brigitte Kramer mit einer Reportage aus der europäisch-islamischen Geschichte und Gegenwart.
Der riesige Betsaal der alten Moschee von Córdoba gleicht einem Wald aus Hunderten von Säulen. Die Mesquita-Kathedrale von Córdoba ist eines der Wunder der Welt. UNESCO-Kulturerbe, eines der meistbesuchten Monumente Europas. Eine Lautsprecherdurchsage erinnert in regelmäßigen Abständen auf Spanisch und Englisch daran, dass man sich in einer katholischen Kirche befinde und ruhig verhalten solle. Diese Mahnung richtet sich an muslimische Touristen. Man will verhindern, dass sie sich in der Mesquita vor Allah verneigen. Wer es doch tut, den komplimentieren Sicherheitsleute hinaus. Berichten der muslimischen Gemeinde zufolge durchaus unsanft. They are not allowed to come here.
There are 3 mosques in the city. Sie dürfen hier nicht beten. Es gibt 3 Moscheen in der Stadt, aber die sind außerhalb. Von mir aus könnten Sie gerne hier beten, das wäre schön. Aber heutzutage ist das nicht erlaubt. They are not allowed to
pray here. Unter der Herrschaft der Mauren sei Córdoba dagegen ein Symbol für religiöse Toleranz gewesen, meint Fremdenführerin Asahara Serrano Benavente. Moderne Historiker wie der Kanadier Brian Catlus sehen die Erzählung des toleranten Al-Andalus aber kritisch. Die jahrhundertelange Geschichte der maurischen Herrschaft könne man nicht pauschal über einen Kamm scheren. Das friedliche Zusammenleben Angehöriger unterschiedlicher Religionen sei laut Catlus vor allem unter dem Aspekt damaliger wirtschaftlicher Nützlichkeit zu betrachten. Auch habe sich die Situation vor allem für Juden vom Ende des 10. Jahrhunderts an mehr und mehr verschlechtert. Nach der islamischen Eroberung Andalusiens im 8. Jahrhundert war Córdoba die Hauptstadt des Kalifats Al-Andalus, eine der größten und einflussreichsten Metropolen der damaligen Welt, übertroffen nur von Konstantinopel und Bagdad.
Doch als der Diktator Franco herrschte, hat die spanische Kirche versucht, unsere islamische Vergangenheit auszuradieren. Die Kinder lernten in der Schule alles über die katholischen Könige und wie gut es war, dass diese die Muslime und Juden vertrieben haben.
Nach dem Ende der maurischen Herrschaft wurde im 16. Jahrhundert eine römisch-katholische Kirche in die Moschee hineingebaut. Das Kirchenschiff wirkt wie ein Fremdkörper inmitten der Harmonie von islamischen Säulen und Rundbögen. Jeden Morgen wird in der Mesquita ein katholischer Gottesdienst gefeiert. Ist die Kathedrale in der Moschee ein Symbol christlichen Machtanspruchs oder bedeutet sie ein weltweit einmaliges Nebeneinander islamischer und christlicher Architektur? Das kommt auf den Blickwinkel an. Miguel Santiago ärgert sich darüber, dass Cordobas Bischof im Jahr 2006 das gesamte Gebäude als Besitz der katholischen Kirche ins Grundbuch eintragen ließ.
Explícale también en el 2010 cómo ya este obispo ya no solamente la, ya está inmatriculada, se sienten que es bello.
Aus diesem Besitzanspruch habe der Bischof das Recht abgeleitet, den Namen der Mesquita zu ändern, sagt Miguel Santiago. Kathedrale von Córdoba, das sollte auf alle Tickets, Flyer und Plakate gedruckt werden. Um das zu verhindern, gründete sich die Bürgerinitiative Plataforma Mesquita Catedral Patrimonio de Todas y Todos. Miguel Santiago ist ihr Vorsitzender. Die Gruppe fordert, dass das Erbe aller Menschen in den Besitz der Kommune übergehen soll und zu einem multireligiösen Begegnungsort wird. Die konservative katholische Kirche Spaniens wolle dies mit aller Macht verhindern, kritisiert Miguel Santiago.
Es una memoria que no quieren.
Die Moschee erinnert an etwas, das sie nicht wiederherstellen wollen. Denn nach ihrer Lesart kann die spanische Nation nicht von einer anderen als der spanischen abstammen. Dieses einige, große und freie Spanien, wie Franco es genannt hat. Heutzutage fühlen sich die Bischöfe als Eigentümer der Moschee. Und das Schlimmste, ein demokratischer Staat erlaubt es ihnen.
Das Domkapitel von Córdoba möchte zu diesen Vorwürfen nicht Stellung nehmen. Der Sprecher lehnt ein Interview ab, mit Verweis auf frühere Äußerungen zu dem Thema. Darin hieß es, das Gebäude sei der Kirche im Jahr 1236 von König Ferdinand III. Übertragen worden. Seitdem habe sie für seinen Erhalt gesorgt. Die Eintragung im Grundbuch sei darum berechtigt. Und die Bürgerinitiative störe mit ihren Forderungen den sozialen Frieden in Córdoba. Miguel Santiago kontert, dass die kastilische Krone die Kirche damals als Verwalter eingesetzt habe, daraus sei aber kein Besitzanspruch abzuleiten. Dieser komme dem Staat zu, der quasi das Erbe der Krone angetreten habe.
First citizen, second we are Muslim.
Wir sind in erster Linie Bürger Spaniens und erst in zweiter Muslime, sagt Isabel Romero, die Vorsitzende der muslimischen Gemeinde in der Stadt. Die Junta Islamica hat etwa 3000 Mitglieder in Córdoba. Sie stelle keine Ansprüche an die Mesquita als Moschee, betont Isabel Romero. Sie konvertierte vor einem Vierteljahrhundert zum Islam, tritt äußerst diplomatisch auf, will keine Ängste schüren.
Ich halte es nicht für falsch, dass es eine Moschee gibt, in der sich eine Kathedrale befindet. Es ist ein einzigartiges Denkmal. Es ist ein Ort, an dem immer zu dem einen Gott gebetet wurde, seit allen Jahrhunderten. Und das scheint mir nicht falsch zu sein. Wenn ich etwas vermisse, dann, dass nicht deutlich wird, wie wichtig es ist, ein Denkmal zu haben, das zwei große spirituelle Traditionen miteinander verbindet. Es wird vermutet, dass es sogar drei sind, denn im Inneren der Moschee gibt es Anzeichen dafür, dass sich dort eine jüdische Synagoge befunden haben könnte. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Ort, an dem seit Hunderten von Jahren zu dem einen Gott gebetet wird.
Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gibt es auch gegen Córdobas Junta Islamica Anfeindungen, unter anderem von der rechtspopulistischen Partei Vox. Dabei genießen Muslime in Spanien eigentlich Schutz. Einwanderer und konvertierte Spanier gleichermaßen.
Die Spanier, die zum Islam übergetreten sind, machen etwa 15% der gesamten muslimischen Bevölkerung in Spanien aus. Es ist ihnen 1992 gelungen, ein Gesetz zum Schutz der Ausübung des Islam in unserem Land durchzusetzen, das den Islam als Teil der spirituellen Tradition Spaniens betrachtet. Der Islam wurde damit als tief in Spanien verwurzelt anerkannt. Und das ist der Hauptunterschied zu dem, was in anderen europäischen Ländern geschieht.
Was Isabel Romero nicht erwähnt, das Gesetz von 1992 greift nicht, wie der Madrider Kulturwissenschaftler Daniel Gil erklärt.
Spanien war Vorreiter in Europa bei der Anerkennung von Minderheitenreligionen, darunter der Islam. Er wurde als historisch verwurzelte Religion definiert und der katholischen Kirche gleichgestellt, was das Recht auf Gebäude zur Religionsausübung, Friedhöfe oder Religionsunterricht betrifft. Das alles wird aber nicht umgesetzt. Es ist offensichtlich, dass der Islam in Spanien diskriminiert wird. Es stößt überall auf Widerstand.
Córdoba war die Hauptstadt von Al-Andalus, doch Granada war die letzte Stadt, die fiel. 1492 übergab der letzte Emir Granada an die katholischen Könige. Damit endete die 711 begonnene maurische Herrschaft in Andalusien endgültig. Die islamische Vergangenheit ist bis heute zu spüren. Auf einem Hügel über der Stadt thront die weltberühmte Alhambra, eine riesige Kasbah mit herrlichen Palästen und Gärten. Von der Plaza de San Nicolas im Altstadtviertel Albaicín aus hat man einen guten Blick auf die Alhambra mit ihren rötlich schimmernden Mauern. Hier begegnen sich die Kulturen bis heute. Flamenco-Sänger und Gitarrenspieler treten direkt neben einer Moschee auf, bestaunt von Touristen. Das Viertel mit seinen engen Gassen und weiß getünchten Häusern vermarktet das arabische Erbe massiv. In Andenkenläden stapeln sich Lederpantoffeln, Wasserpfeifen, nordafrikanische Stoffe und Gewänder und jede Menge kitschig bunter Lämpchen, hergestellt in der Türkei. In Andalusien gäbe es eigentlich wenig Konflikte zwischen Spaniern und Muslimen, meint Omar Arud. Doch das ändere sich gerade.
In letzter Zeit haben wir Probleme mit der Anmietung von Wohnungen. Es ist sehr schwierig, eine Wohnung zu bekommen, wenn man Mohammed oder Mustafa heißt. Was die Religion betrifft, gibt es eindeutig Ablehnung. Sie ist so stark, dass unsere Kinder ihre Religionszugehörigkeit vor Freunden und in der Schule manchmal verbergen.
Der Geschäftsmann Omar Arud ist vor 23 Jahren aus Marokko gekommen, um an der Universität von Granada Bauingenieurwesen zu studieren. Er ist Gründungsmitglied des Integrationsvereins Dar al-Anwar. Er will offener Ablehnung vorbeugen und organisiert regelmäßig Workshops an Schulen, wo die Schüler zum Islam befragt werden.
Die am häufigsten genannten Wörter sind Terrorismus, Bombe und Shawarma. Es gibt einen Mangel an Wissen und auch ein bisschen Hass. Ich glaube, dass mit dem Einfluss der extremen Rechten, nicht nur in Spanien, sondern in ganz Europa, dieses Gefühl immer stärker wird.
Die rechtspopulistische Partei Vox hat seit den Parlamentswahlen von 2019 erstmals Vertreter im spanischen Abgeordnetenhaus. Sie hat 15% der Wählerstimmen erhalten. Seit Anfang April ist sie auch an einer Regionalregierung beteiligt. In Kastilien und León hat knapp jeder fünfte Wähler für Vox gestimmt. Die Partei schüre Ressentiments gegen Muslime und manipuliere bewusst die Geschichte, kritisiert Kulturwissenschaftler Daniel Gil. In der Moschee im Albaicín versammeln sich derweil Gläubige. Von einem kleinen Minarett aus ruft der Muezzin zum Freitagsgebet. In einem Restaurant nebenan sitzt Alejandra Reno Carrera. Die junge Frau mit den bunten Haaren arbeitet als Fremdenführerin in der Alhambra. Andalusien sei sich der gemeinsamen Vergangenheit von Al-Andalus nicht bewusst, kritisiert sie.
Wir waren im 15. Jahrhundert eines der fortschrittlichsten Länder, dank der Errungenschaften der Muslime. Darum ist es für mich eine Schande, wie wenig die Leute über unsere Geschichte wissen, vor allem über diese 8 Jahrhunderte islamischer Herrschaft.
Eine Reportage aus Andalusien von Vanja Budde und Brigitte Kramer. Sie finden den Beitrag in ein paar Minuten zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und auch in der DLF-Audiothek-App. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier die Sendung Sprechstunde mit Lennart Pyritz. Da geht es um das Thema Hilfsmittelversorgung von Rollator bis Prothese. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Benedikt Schulz. Im Studio war Christian Röther. Danke fürs Einschalten.